Unsere Personalsituation ist angespannt und bereitet mir ehrlich gesagt auch Kopfzerbrechen.
Nicht gerade das, was man vom Verteidigungsminister hören will, wenn Europa vom Krieg bedroht ist, oder? Boris Pistorius hat das im Oktober vor Führungskräften der Bundeswehr gesagt und er hat Lösungen versprochen. Bei der Truppenstärke ist von Zeitenwende auch nach 2 Jahren nichts zu sehen. Dazu gibt es gleich ein paar exklusive Zahlen. Und die werfen 2 Fragen auf. Wie kann die Bundeswehr mehr junge Leute anlocken, solange das alles freiwillig ist? Und wenn das nicht hilft, kommt dann die Wehrpflicht zurück?
Wir sind für die Zukunft vorbereitet.
Viele kennen diese Bundeswehr-Clips, die aussehen und klingen wie Trailer für einen Actionfilm. Ich dachte lange, die Armee macht das, weil sie so dringend neue Leute für die Kampftruppen braucht. Aber
die Bundeswehr braucht im Kern nicht irgendwelche Leute, die mit dem G36 in Richtung Feind laufen.
Fallschirmjägertruppe oder Jägertruppe sind zum Beispiel Bereiche, die scheinbar gerade bei jungen Menschen eine gewisse Faszination ausüben.
Wo es stattdessen mangelt und welche Lösungsvorschläge auf dem Tisch von Boris Pistorius liegen, das gibt es jetzt zu hören. Mit unserem Bundeswehrexperten Matthias Gebauer und mit Marcel Bonert, Oberstleutnant im Generalstabsdienst der Bundeswehr. Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich sag ganz ehrlich, ich war 2011 ziemlich froh. Da wurde nämlich die Wehrpflicht ausgesetzt und als ich ein Jahr später Abitur gemacht habe, konnte ich direkt studieren. Keine Musterung, keine Kriegsdienstverweigerung, einfach so. Etwa zur selben Zeit, als ich mich über das vorläufige Ende der Wehrpflicht freute, war Marcel Bonert in Afghanistan.
Wir konnten zu dieser Zeit, zu der knapp 10.000 Bundeswehrangehörige gleichzeitig sich in Auslandseinsätzen befunden haben, mit Wehrpflichtigen kaum noch was anfangen. Ja, Wehrpflichtige konnten nicht dazu verpflichtet werden, in Auslandseinsätze mitzugehen. Und in meiner Kompanie waren sie, das klingt jetzt sehr hart, aber waren sie im Grunde nur störend, weil in der Einsatzvorbereitung auf einen Kampfeinsatz war mit meinen Kräften und jetzt Wehrpflichtige, ne, die da irgendwie ein paar Monate noch da waren, im Grunde keine richtige Rolle hatten.
In Afghanistan hat Bonert einen Kampfeinsatz mit etwa 200 Soldatinnen und Soldaten geführt, als Kompaniechef in Kunduz. Er sagt, da habe sich die soldatische Realität am scharfen Ende des Berufs bewegt. Soll heißen, das war am gefährlichsten. Gefährlicher noch als im Kosovo. Da war er vor 25 Jahren Teil einer NATO-Mission.
Und jetzt aus dem Irak bin ich gerade 2023 zurückgekehrt. Dort war ich in einem, ja, eher in einem planerischen Bereich, in einem Stab eingesetzt als Advisor für Online-Kriegführung, nenne ich es jetzt mal, Information Operations, wie wir das in der Bundeswehr nennen. Auch das hat mich geprägt, aber diese 3 Einsätze, alle sehr unterschiedlich, in sehr unterschiedlichem Alter. Am schärfsten aber sicherlich der Afghanistan-Einsatz 2011.
Bonert hat es anders gemacht als ich. Er ist 1997 nach dem Abi direkt zur Bundeswehr gegangen und hat sich auch gleich für 4 Jahre verpflichtet. Unteroffizierslaufbahn.
Also schon länger als normale Wehrpflichtige und bin dann innerhalb dieser 4 Jahre zu der Überzeugung gekommen, dass ich gerne weiter bei der Bundeswehr bleiben, aber auch noch studieren wollen würde und bin dann in die Offizierlaufbahn gewechselt und habe mich dann sehr viel länger verpflichtet und bin dann auch nach einigen Jahren Berufssoldat geworden, also jetzt bis zur Pension in der Bundeswehr.
Gibt's da für Sie so eine Kernmotivation, wo Sie sagen, ja, deswegen machen Sie das?
Ja, in der Tat ist die Bundeswehr für mich eine sehr sinnstiftende Aufgabe. Auch wenn das etwas merkwürdig klingen mag für Menschen da draußen. Es ist schon so, dass ich da das Gefühl habe, hier meinen Anteil am Wohl dieser Welt, um es mal sehr pathetisch jetzt auszudrücken, leiste. Das passiert natürlich manchmal sehr konkret, wenn man in Friedenseinsätzen, Friedensmissionen oder auch in Kampfeinsätzen ist, wo man der Zivilbevölkerung zur Seite steht, die unterstützt und auch ganz konkret gegen Menschen kämpft, die Bevölkerung drangsalieren, unterdrücken und so weiter. Generell, ne, wir erleben gerade so etwas, was ich als Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung bezeichnen würde. So etwas sehen wir gerade und da ist es natürlich sehr viel klarer, warum es Streitkräfte auch in Deutschland braucht.
Sie haben jetzt gerade auch von Ihrer gewissermaßen intrinsischen Motivation für diesen Beruf gesprochen. Aber wem würden Sie diesen Beruf empfehlen?
Ich kann diesen Beruf ruhigen Gewissens auch im Freundes-, Familienkreis und so weiter erzählen. Ich sage aber auch sehr klar, was dort an diesem Beruf dranhängt. Ne? Also ich bin jetzt nicht so naiv, dass ich sage, also Bundeswehr total toll und kommt hier alle rein, sondern gerade wenn es natürlich Menschen sind, die mir persönlich nahestehen, denen ich mich verbunden fühle, zeige ich auch auf, was dieser Beruf bedeutet. Und das ist eine gewisse Flexibilität, was die Versetzungen, die Örtlichkeiten in Deutschland und so weiter angehen. Und das ist aber auch die Bereitschaft oder auch die Pflicht, wenn man denn bei der Bundeswehr ist, im Ernstfall unter Einsatz seines Lebens in verschiedene Regionen dieser Welt sich zu bewegen und dort Menschenrechte zu verteidigen oder ganz konkret auch das eigene Land.
Also es ist schon etwas, wo man eine gewisse eigene Disposition braucht, um dafür bereit zu sein.
Ja, ich glaube schon, wobei wir schon zu Zeiten der Wehrpflicht viele Menschen gewonnen haben, die eigentlich jetzt nicht unbedingt zur Bundeswehr wollten. Ne? Das weiß ich nicht, zu meiner Zeit war die Wehrungerechtigkeit schon relativ hoch ausgeprägt. Also es war nicht mehr so, dass alle Menschen eines Jahrganges wirklich zur Bundeswehr mussten. Es war relativ leicht, sich da, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu drücken. Aber es war schon so, dass wir unseren Nachwuchs zu 50% auch aus den Wehrpflichtigen generieren konnten. Also 50% der Menschen, die zunächst mal in die Wehrpflicht eingestiegen sind, haben sich in etwa über alle Jahre und alle Bereiche hinweg während dieser Wehrpflichtzeit entschieden, doch länger bei der Bundeswehr zu bleiben.
Die Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt und damit hat sich ja gewissermaßen auch das Bild der Bundeswehr in der Gesellschaft verändert und auch so ein bisschen die Möglichkeit, überhaupt Leute anzusprechen. Also die Bundeswehr hat nach meinem Eindruck danach viel stärker nach außen gehen müssen, um Leute direkt anzusprechen. Würden Sie sagen, das ist ihr gelungen in den vergangenen mittlerweile 13 Jahren?
Also erstmal glaube ich, dass diese Analyse, die Sie da treffen, richtig ist. Die Bundeswehr ist ein Stück weit aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein verschwunden. Früher war es halt so, dass Wehrpflichtige an den Wochenenden gependelt sind, dass es Soldatenfamilien gab, wo jeder mal irgendwie noch Soldat war und das weiterempfohlen hat, dass jeder irgendeinen kannte, der in der Bundeswehr mal gedient hat und so weiter. Und das hat natürlich eine persönliche Berührung, persönliche Geschichten geschaffen, die Menschen auch dazu bewegt haben, sich mit der Bundeswehr zu befassen oder in die Bundeswehr zu gehen. So. Das ist tatsächlich mit Aussetzung der Wehrpflicht verschwunden. Das ist auch damit verschwunden, dass wir seit Beginn der 90er Jahre eine starke Fokussierung auf Auslandseinsätze hatten.
Heute könnte der Kontrast kaum größer sein. Die Bundeswehreinsätze in Afghanistan und Mali sind beendet. Stattdessen dominieren jetzt Szenarien eines russischen Überfalls die Planungen. In diesen Tagen beginnt eine Großübung namens Quadriga, für die zahlreiche Soldaten und Militärfahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein werden. Bündnis- und Landesverteidigung sind in Deutschland wieder mehr als eine Theorie.
Die Verpflichtung zum Grundwehrdienst ist heute sicherheitspolitisch nicht mehr begründbar.
2011 im Bundestag. Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU erklärt die Aussetzung der Wehrpflicht. Er nennt die Bundeswehr eine Armee im Einsatz. Wenige Tage vor seiner Rede wurden drei deutsche Soldaten bei einem Anschlag in Afghanistan getötet.
Sicher ist, es wird niemals risikofreie Einsätze geben und geben können.
Das ist damals der Schwerpunkt der Debatte. Einsätze mit professionellen Soldaten, die irgendwie wichtig sind für unsere Sicherheit, aber eben auch weit weg von Deutschland.
Also ich glaube, der Gedanke ist richtig, dass die Wehrpflicht eine gewisse Präsenz der Bundeswehr, überhaupt der Frage, gehe ich zur Bundeswehr, ja oder nein, die ist einfach durch die Wehrpflicht gegeben gewesen.
Das ist mein Kollege Matthias Gebauer. Er beschäftigt sich seit 15 Jahren für den Spiegel mit der Bundeswehr und hat als Kriegsreporter unter anderem aus Afghanistan und dem Irak berichtet.
Es gab ja gute Gründe, die Wehrpflicht abzuschaffen. Und die waren nicht davon getrieben, dass man meinte, man braucht die Bundeswehr nicht mehr, sondern einfach, dass man nicht mehr so viele Leute für die Bundeswehr brauchte, wie die Wehrpflicht sie eigentlich hergab, beziehungsweise dass die Bundeswehr gar nicht so viele Leute absorbieren, also sozusagen konnte gar nicht jeden Jahrgang, jeden jungen Mann überhaupt ausbilden. Und das waren die Hauptgründe, warum man die Wehrpflicht abgeschafft hat. Auch das wird in der jetzigen Debatte manchmal so ein bisschen falsch dargestellt, dass das hauptsächlich Kostengründe gewesen seien damals. Der Hauptgrund, warum die Wehrpflicht abgeschafft wurde, war, dass sie rechtlich fast nicht mehr haltbar war.
Damals ging es um die sogenannte Wehrgerechtigkeit. Wenn die Wehrpflicht für alle oder zumindest alle Männer gilt, aber viele gar nicht aufgenommen werden können, dann führt das zu einer Ungleichbehandlung. Die einen werden eingezogen, die anderen nicht, auch wenn sie nicht verweigern. Soll heißen, eine allgemeine Wehrpflicht wie früher, die stand zunehmend im Konflikt mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung.
Ich bin selber, weil die Frage wahrscheinlich auch gleich kommen wird, war selber nicht bei der Bundeswehr, sondern habe den Wehrdienst verweigert. Nicht nur, weil ich friedensbewegt war oder Pazifist bin, sondern ich habe eigentlich vor allen Dingen Zivildienst gemacht, weil ich was Sinnvolles gerne machen wollte in der Zeit. Und zu der damaligen Zeit, also ich bin Jahrgang 74, erschien mir der Wehrdienst, weil wir in absoluten Friedenszeiten lebten, als nicht besonders sinnvoll.
Also du warst gerade erwachsen geworden, als der Kaltkrieg vorbei war und man eigentlich schon das Gefühl hatte, die Zeiten ändern sich.
Ja, genau. Ich habe 1994 Abitur gemacht. Ich würde sagen, das war eine der friedlichsten Zeiten überhaupt so in den letzten Dekaden. Und da habe ich für mich einfach die Notwendigkeit nicht gesehen, zur Bundeswehr zu gehen. Und ich muss auch zugeben, dass es nicht für mich nicht besonders attraktiv war, zur Bundeswehr zu gehen, weil ich keine Lust hatte, zu einem reinen Männerclub für damals noch 9 Monate zu gehen, wo einfach nur Männer sind.
In welchem Bereich hast du dann Zivildienst gemacht?
Ich habe dann eine sogenannte intensive Schwerstbehindertenbetreuung gemacht, also habe einen querschnittsgelähmten jungen Mann richtig 24 Stunden zu Hause bei ihm betreut.
Okay, damals gab es noch die Wehrpflicht, aber weißt du noch, was so der erste Berührungspunkt mit der Bundeswehr war? Also wie hast du die damals wahrgenommen als junger Mensch?
Also man muss sagen, grundsätzlich, die Bundeswehr war damals präsenter als heute, würde ich denken, für junge Leute. Erstmal, ich komme aus dem Münsterland, da gibt es mehrere große Bundeswehrbasen. Und natürlich dadurch, dass es die Wehrpflicht noch gab, war die Frage, gehst du zur Bundeswehr, ja oder nein, die war natürlich dauerpräsent, einfach ab, keine Ahnung, ab der 10. Klasse hat man darüber einfach geredet, hat natürlich auch mit seinen Eltern darüber geredet, also mein Vater zum Beispiel wollte natürlich gerne, dass ich zur Bundeswehr gehe.
Warum wollte er das? Natürlich gerne?
Weil er der Meinung war, dass, also erstmal war er ein ziemlich konservativer Knochen. Und er war der Meinung, dass das einfach dazugehört für einen jungen Mann, dass man bei der Bundeswehr war, dass man dort Disziplin lernt, aber auch, dass man im Zweifelsfall, ist jetzt vielleicht ein Sonderfall bei mir, weil mein Vater Jahrgang 25 war, also jemand schon, der relativ alt war, der es ganz klar auch als Pflicht gesehen hat, dass man im Zweifelsfall sein Land verteidigen muss. Und das war für ihn wesentlich präsenter als jetzt für mich zu der Zeit.
Jetzt muss ich mal gerade bei dem Jahrgang fragen. Also Jahrgang 25 heißt, er war dann schon im wehrfähigen, wehrpflichtigen Alter, als Deutschland noch Angriffskriege geführt hat.
Ja, mein Vater hat in den letzten Kriegsjahren sozusagen noch in der Wehrmacht nicht gekämpft, aber also er war als Sanitäter eingesetzt, aber er war richtig Soldat, der sich damals auch freiwillig gemeldet hat. Gegen den Willen seiner Eltern interessanterweise, also seine Eltern waren dagegen, sowohl sein Vater als auch seine Mutter, aber er hat sich damals freiwillig gemeldet und hat die letzten Kriegsjahre noch mitgemacht, mit allen sozusagen auch sehr negativen Erfahrungen, und trotzdem war er der Überzeugung, dass man eben als Mann für die Bundesrepublik Deutschland, also für diesen demokratischen Staat am Ende auch einstehen muss. Das gehörte für ihn einfach dazu.
Ich musste schmunzeln, als Matthias eben sein Abitur 1994 angesprochen hat. In dem Jahr wurde ich nämlich geboren. Und mein Blick auf die globale Sicherheit war dann eher geprägt durch Terrorismus als durch große Kriege im Westen. Zum ersten Mal in Kontakt bin ich mit der Bundeswehr dann auf einer Jobmesse als Schüler gekommen. Das muss mit 16, 17 Jahren gewesen sein. Und da war die Bundeswehr ein Arbeitgeber von vielen, mit Plakaten und Flyern und Goodies. Das heißt, wenn die Bundeswehr wachsen will, muss sie werben.
Die Bundeswehr hat grundsätzlich Pläne, sich ein bisschen zu vergrößern auf ungefähr 200.000 Soldaten. Aber bei der Frage, warum hat die Bundeswehr so eine Rekrutierung oder warum ist dieses Thema überhaupt so relevant, geht es nicht so sehr um die Frage, die Bundeswehr zu vergrößern, sondern erstmal sie in der Größe zu behalten, wie sie jetzt ist. Und dazu muss man sich immer vorstellen, die Bundeswehr ist ja bürokratisch ein Personalkörper. Und aus diesem Personal scheiden natürlich jedes Jahr Menschen aus. Und das sind bei so einer großen Organisation wie der Bundeswehr nicht nur ein paar hundert, auch nicht nur ein paar tausend, sondern man sagt, es sind so zwischen 20.000 und 30.000 Soldaten und Soldatinnen, die jedes Jahr aus der Bundeswehr ausscheiden und deren Dienstposten natürlich neu besetzt werden müssen.
Ich habe das Verteidigungsministerium gefragt, wie sich die Lage im vergangenen Jahr entwickelt hat. Die Antwort: Die Bundeswehr hatte zum 30. November 2023 rund 182.000 Soldaten und Soldatinnen. Für eine militärische Karriere haben sich im selben Jahr 43.200 Menschen beworben, 700 weniger als im Jahr davor. Das Ministerium schreibt, es sei gelungen, Zitat, den Rückgang im Bewerbendenaufkommen deutlich zu bremsen und die Zahlen im Jahresverlauf weitestgehend zu stabilisieren. Trendwende klingt anders, aber wo genau hakt es eigentlich?
Die Bundeswehr ist eigentlich ein ganz normaler Arbeitgeber wie jeder andere auch. Und sie braucht auch am Ende, auch das ist so ein bisschen so eine falsche Vorstellung, wenn du zur Bundeswehr gehst. Die Bundeswehr sucht nicht im Kern Mannschaftssoldaten, die am Ende, sagen wir mal, im ganz groben Sinne, für die Panzerschlacht oder für eine Schlacht auf dem Feld ausgebildet werden. Natürlich sind das auch Fähigkeiten, die Bundeswehr braucht. Interessanterweise hat sie aber gar nicht in diesem Bereich so große Rekrutierungsprobleme, sondern die Leute, die bei der Bundeswehr wirklich fehlen, sind hauptsächlich sogenannte Fachsoldaten.
Was das heißt, das lasse ich mal den Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, erklären. Der sagte in einem aktuellen Video der Bundeswehr:
Logistik, Betriebsstoff, Verpflegung, IT-Personal, Baumaschinenbediener für die Pioniere, also all diese Berufe, die relativ dicht an der zivilen Welt liegen und wo wir uns in einem direkten Konkurrenzverhältnis auch mit der zivilen Welt bewegen, da müssen wir uns neue Dinge einfallen lassen.
Der große Unterschied, wer Uniform trägt und sei es im IT-Bereich der Bundeswehr, hat im Ernstfall andere Pflichten als ein Angestellter in einem IT-Konzern.
Das Interessante ist, also ich rede ja häufiger mal auch mit Leuten, die in Karrierecentern und so arbeiten. Es ist ehrlich gesagt so, dass das Interesse zumindest, also erstmal Leute, die sich überhaupt melden und Interesse an der Bundeswehr bekunden, ist größer geworden seit dem 24. Februar, also seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine.
2022.
Und trotzdem kommen oder beziehungsweise bewerben sich am Ende dann doch nicht so viel mehr Leute. Aber das Interesse ist größer geworden. Das heißt, diese Angst oder was man sich so vorstellt, also man hat Angst davor, selber als Soldat in den Einsatz zu kommen, scheint zumindest nicht so eine große Rolle zu spielen. Wenn man mal eine Umfrage machen würde unter 18-Jährigen, also es wäre soziologisch total interessant, mal rauszufinden, was denken die darüber, weil du das natürlich an diesen Bewerberzahlen nur bedingt ablesen kannst, wie groß diese Befürchtung ist. Oder, was ja die andere Möglichkeit ist, ob 18-Jährige, 19-Jährige auch sagen, gerade weil es diese Bedrohung gibt, ich will sozusagen mein Land verteidigen. Das wäre ja eigentlich was Positives. Also ich kenne da zumindest keine belastbaren Zahlen. Mich würden sie auch total interessieren.
Wir haben jetzt gerade nicht die Mittel für eine repräsentative Erhebung, aber falls 18- oder 19-Jährige zuhören, gerne einmal melden unter stimmenfang@spiegel.de. Dann greifen wir das gerne auch auf. Was mich dabei eben beschäftigt, ist so die Frage, hast du den Eindruck jetzt nach knapp 2 Jahren, es ist im Bereich Personal auch nur irgendwas von der Zeitenwende zu erkennen?
Also die Folgen der erklärten Zeitenwende, der politischen Zeitenwende sind leider bisher noch nicht abzusehen.
Ein Faktor ist dabei auch die Ausrüstung der Bundeswehr. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wurde ja vor allem deshalb geschaffen, um das Gerät der Armee zu erneuern und zu verstärken.
Das ist bis heute, würde ich sagen, eine der großen Attraktivitätsmängel der Bundeswehr. Und das sind natürlich auch die Berichte darüber, die Menschen lesen. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass es Panzereinheiten in Bayern gibt, die im Moment 1 oder 2 fahrtüchtige Panzer haben, weil der Rest an die Ukraine abgegeben worden ist. Das überlegt man sich natürlich dann gut. Will man da zu dem Verband hingehen, wo man dann am Ende entweder auf uralten Panzern übt oder eben gar nicht und dann das nur noch theoretisch macht?
Im Verteidigungsministerium liegt seit Mitte Dezember ein vertraulicher Bericht, der viele dieser Probleme benennt. Er stammt von der Taskforce Personal, die Boris Pistorius beauftragt hat, und enthält einige kurzfristige Lösungsvorschläge. 5 Punkte stechen da heraus. Die Bundeswehr will das Interesse erhöhen. Sie will, dass aus höherem Interesse mehr Einstellungen werden durch schnellere und flexiblere Verfahren. Und sie will Neulingen mit Onboarding helfen, mehr Karriereperspektiven bieten. Und dann findet sich noch das schöne Wort Personalgewinnungsprämien.
Ich halte das persönlich, oder auch wir als Bundeswehrverband halten das persönlich für ein sehr gutes Papier. Das ist ja auch in den Medien einigermaßen kritisiert worden für eine gewisse Oberflächlichkeit, eine Unkonkretheit und so weiter. Eine, wie Sie es gerade sagten, eine Auflistung.
Stichwort Nebelkerze ist auch gefallen.
Ja, das teilen wir, teile ich tatsächlich aber nicht. Ne? Ich bin schon der Meinung, wenn ich mir dieses Papier angucke, dass dort all die Maßnahmen, die ich auch aus einer Marketingperspektive, ich habe einige Jahre im Marketing der Bundeswehr verbracht, sehe, dort wirklich aufgelistet wurden. Ich glaube wirklich, hier wurde all das, was noch möglich ist, um demografische Ausschöpfungsgrenze vielleicht so weit zu erweitern, dass wir schauen können, schaffen wir es, 20.000 Menschen dauerhaft weiter für die Bundeswehr zu begeistern, die dort aufgelistet sind.
Mein Kollege Matthias Gebauer sieht das etwas anders.
Ich kenne ja die beiden Autoren oder die beiden Chefs der Taskforce schon ein paar Jahre. Wenn es richtig gut läuft mit den Maßnahmen, die die Taskforce vorgeschlagen hat, die ja auch teilweise schon implementiert sind, dann wäre die Trendumkehr, dass die Zahl der Bewerber nicht mehr leicht absinkt, sondern ganz leicht steigt. Und ein Riesenerfolg, das würden die, glaube ich, nicht öffentlich sagen, wäre, wenn sie, sagen wir mal, vielleicht im nächsten Jahr 3.000, 4.000 mehr Bewerber, die dann wirklich, also Bewerber, die wirklich dann auch zur Bundeswehr kommen, erreicht haben. Das Taskforce hat ja vor allen Dingen kleinere Maßnahmen gesammelt, die genau das erreichen sollen, was ich gerade gesagt habe, die bestimmte Hemmnisse wegnehmen sollen, die zum Beispiel den Bewerbungsprozess leichter machen sollen. Der ist halt hochbürokratisch jetzt immer noch. Also im Prinzip alles per Papier und dann auch sind die Fristen sehr lang, bis die Leute überhaupt zum ersten Mal wieder von der Bundeswehr hören. Was ist nun aus meinem Fall geworden? Und das will man alles, sagen wir mal, ein bisschen professionalisieren.
Wer sich bei der Bundeswehr bewirbt, soll schneller eine Rückmeldung bekommen, soll bessere regionale Ansprechpartner haben.
Die wichtigste Maßnahme, die aus meiner Sicht zumindest in dem Papier steht, ist, dass man wegen der relativ hohen Abbrecherquoten, also Leute, die, sagen wir mal, 3 Monate dabei bleiben und dann wieder ausscheiden, weil sie das doch nicht das ist, was sie machen wollen, dass man deswegen, also sprichwörtlich gesagt, 130%, also 30% mehr Leute eigentlich einstellt, als man braucht. Also man kalkuliert die Abbrecherquote eigentlich mit rein, die ungefähr 30% ist, und stellt gleich mehr Leute ein, damit man am Ende keinen Minus hat. Das würde ich sagen, ist eigentlich die zentrale Maßnahme und die ist auch recht ungewöhnlich.
Wahrscheinlich spielt auch hier eine Rolle, dass junge Leute mit guter Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt gerade sehr viel Auswahl haben. Aus dem Papier der Taskforce geht außerdem hervor, dass die Einstellung von mehr Frauen ganz entscheidend für die Personalfrage sei. Dazu habe ich vom Verteidigungsministerium erfahren, dass im vergangenen Jahr 18.800 Menschen für eine militärische Karriere eingestellt wurden. Davon waren 15.900 Männer.
Und natürlich zielt die Bundeswehr auch in ihrem Marketing auf spezielle Zielgruppen, ob das jetzt Frauen sind oder Menschen mit Migrationshintergrund oder auch diese MINT-Berufe, die halt sehr, sehr nachgefragt sind in der ganzen Republik. Aber da sind wir eben in Konkurrenz mit vielen anderen Arbeitgebern, die auch tolle Angebote machen und gewisse Vorzüge bieten, die wir vielleicht nicht haben.
Was könnte das sein? Also was sind so Sachen, die man dann vielleicht in der freien Wirtschaft eher bekommt?
In der freien Wirtschaft bin ich mir relativ sicher, dass sie eine gewisse Standortsicherheit bekommen und dass sie, wenn sie der Meinung sind, dass das jetzt nichts mehr für sie ist, dass sie dann auch einfach kündigen können und dann geht das Problem los. Ne? Und da verpflichten sie sich in der Bundeswehr natürlich schon etwas länger und gehen auch mit einem Diensteid ein wechselseitiges Treueverhältnis zu diesem Staat ein. Ja? Das ist auch, ich sag mal, auf moralischer Instanz etwas mehr, als wenn ich jetzt, einen x-beliebigen Arbeitsvertrag unterschreibe und dort nur diene von 9 bis 15, ohne zu sagen, dass natürlich nicht drauf. Außen auch Menschen sehr, sehr, sehr viel arbeiten, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist doch schon eine Verpflichtung bei Soldatinnen auch, Soldatinnen und Soldaten verbunden mit einer Tapferkeitspflicht, das einzige Berufsfeld, in dem Soldatengesetz geregelt tatsächlich, in dem eine Pflicht zur Tapferkeit besteht, was tatsächlich den Einsatz des eigenen Lebens auch unmittelbar fordern kann. Und das muss schon jedem klar sein und das müssen wir, bin ich der Meinung, auch in unserer Außendarstellung immer wieder betonen, weil uns das eben unterscheidet von einer Arbeit in einer Großküche oder bei der Polizei oder in sonst irgendeinem Unternehmen.
Bundeswehr, das ist eine Bestimmung. So wirkt es nicht nur bei Marcel Bonert.
Für alle, die sich etwas beweisen wollen, deren Komfortzone irgendwo da draußen liegt.
Die weiter springen, weiter rennen, weiter denken, weiter wollen.
Die Welt sehen und spüren, die anführen.
Die Verantwortung tragen, sich Ziele setzen. Die Wand besiegen und Schritt für Schritt besser werden.
Die Wand ist in dem Video übrigens eine Holzwand, die besiegt wird, indem man drüber klettert. Aber das nur am Rande. So wirbt die Bundeswehr um künftige Führungskräfte. Zitat: Bei der Bundeswehr machst du dich stark für unsere Gesellschaft. Oder folge deiner Berufung und so weiter. Marcel Bonert war einige Jahre entscheidend an der Social-Media-Strategie beteiligt. Zuerst ab 2017 im Bundesamt für Personalmanagement bei der Bundeswehr, ein Jahr darauf dann im Verteidigungsministerium als Referent Social Media. 2019 haben er und sein Team sogenannte Social Media Guidelines für alle Bundeswehrangehörigen veröffentlicht.
Ich mag mir nicht vorstellen, wie wir als Bundeswehr dastehen würden, wenn wir diese Art der Nachwuchsgewinnung eben nicht hätten. Also ich halte das tatsächlich für sehr, sehr professionell. glaube, dass man bei Social Media auch, ich sag mal, von amtlich verordneter Seite noch etwas weitergehen kann.
Was heißt weitergehen? Also Sie haben ja zum Beispiel vergangenes Jahr mal angedeutet, dass man auch ein bisschen provokanter unterwegs sein könnte.
Das stimmt, ja. Gut, dass Sie das auch wissen. Ich habe gut recherchiert. In der Tat glaube ich das schon. Ne? Ich weiß nicht, wenn Sie sich, muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind hier in einem ernsthaften Beruf, wo Menschen mit Waffen ausgestattet werden und so weiter. Aber wenn ich mir einige Landespolizeien anschaue, was die für Social Media Auftritte haben, ne? Wenn ich mir in Berlin hier die BVG anschaue, wie die sozusagen, wie frech die kommuniziert und so weiter. Und wenn ich mir auch anschaue, was wir eine Zeit lang tatsächlich auch mal in der Bundeswehr gemacht haben, so im Jahre 2018, ne, mit Kampagnen, die tatsächlich auch ein bisschen provoziert haben, aufgewühlt haben.
Leute sollten mal ihren Namen zusammen mit dem Stichwort Republika googeln, dann kann man sich über so eine Kampagne informieren.
Ja, das kann man machen tatsächlich. Ne. In der Tat war es so, das kann ich ja kurz darauf eingehen, dass die Republika, bei der wir einen Messestand als Bundeswehr haben wollten, das abgelehnt hat, weil sie eben Uniform nicht auf dieser Messe haben wollte. Und wir dann nach einigen Diskussionen, die wir hatten, sozusagen gesagt haben, pass auf, wenn Sie uns dort nicht wollen, dann tauchen wir eben vor dieser Messe auf in Uniform und diskutieren mal mit den Menschen dort vor Ort, wie sie das eigentlich sehen, sind dann mit einem sogenannten Q-Light-Truck, also einem Truck, wo ein Werbeslogan drauf stand oder einen Aufruf, sage ich mal, der hieß, zu bunt gehört auch grün, vor diese Messe gefahren und haben da mit Menschen diskutiert. Und ich habe das tatsächlich als sehr gewinnbringend empfunden und wir haben da im Grunde auch eine tolle Zeit gehabt. In der medialen Diskussion danach war es tatsächlich dann doch relativ gespalten. Ne?
Aber Sie hätten so eine Art von Aktion gerne wieder?
Also es nennt sich im Grunde ja Guerilla-Marketing sozusagen. Ja. Ne? Also wenn man einfach mal durch Aktionen sich ins Gespräch bringt, die dann eine Menge Aufsehen, Diskussionen entfachen und dann auch eine, ich sag mal, eine Austarierung des Verhältnisses Bundeswehr und Gesellschaft zur Folge hat. Gerade in der jetzigen Zeit, wir dieses Momentum haben, Ukraine-Krieg, Aufmerksamkeit, Verständnis für Streitkräfte, Kriegstüchtigkeit einer gesamten Gesellschaft, die wir brauchen, das wäre, glaube ich, schon erforderlich. Ne? Also in welcher Form jetzt auch immer, aber so ein bisschen Diskussion antriggern durch überraschende Marketingmaßnahmen, glaube ich, tatsächlich sehr sinnvoll. Ja.
Bonat beschreibt das Potenzial von Social Media, erkennt aber auch die Tücken. Vor knapp 4 Jahren kam er selbst in die Schlagzeilen, genau gesagt seine Likes auf Instagram. Das ARD-Magazin Panorama warf ihm vor, Beiträge mit rechtsextremen Bezügen geliked zu haben. Einer davon enthielt zum Beispiel einen Hashtag, den die identitäre Bewegung nutzt. Ein anderer zeigte Bücher eines Verlags im Spektrum der neuen Rechten. Viele Medien griffen die Meldung auf, auch der Spiegel. Das Ministerium reagierte distanziert, es gab eine interne Ermittlung gegen Bonat. Er selbst sprach dann im Spiegel-Interview von einem fatalen Fehler, wies aber den Extremismusvorwurf zurück.
Diese Sache ist relativ leicht aufzuklären, auch wenn es dann bei mir 17 Monate gedauert hat in den Ermittlungen, weil natürlich die Bundeswehr hier auch hundertprozentig sicher sein wollte, dass sie da jetzt niemanden freispricht, der doch vielleicht irgendwelche Gedanken hat, die in die rechte Richtung neigen oder in die extremistische. Ja, so.
Etwa zeitgleich geriet unter anderem das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr in die Kritik, wegen rechtsextremer Umtriebe einiger Soldaten. Bonat sagt, er sei in den Strudel dieser Debatten geraten.
Dieser Soldat, mit dem ich dort online verbunden war, war erstmal aktiver Soldat, was mich schon mal grundsätzlich jetzt nicht den Verdacht hegen lässt, dass der dort irgendwie in extremistischen Kreisen unterwegs ist. Und diese Beiträge, von denen ich geliked habe, die mögen bei genauerem Hinschauen dann sozusagen den Eindruck erweckt haben, dass dort was Extremistisches präsentiert wurde. Aber das, was dort sozusagen gegen mich vorgebracht wurde, also diese Art von Symbolik, die war mir persönlich tatsächlich in keiner Art und Weise bekannt. Ja, also
der Vorwurf ging so ein bisschen auch in die Richtung, Sie als Social-Media-Experte hätten sowas schon wissen können. Ne?
Naja, aber dann sage ich Ihnen auch, als Social-Media-Experte weiß man auch, was Social Media für eine Dynamik hat, dass man jederzeit Beiträge, beispielsweise bei Instagram, darum ging es ja, ändern kann, dort Hashtags ändern kann, Texte ändern kann und so weiter, dass man sich auch umbenennen kann jederzeit. Also das hätte man, glaube ich, schon, dass wenn man mich mal in einer gesamten Person betrachtet hätte. Ich habe 7, 8 Bücher veröffentlicht gehabt zu der Zeit. Ich habe über 100 Aufsätze geschrieben, bin bei Social Media mit meinen Freunden im Migrationshintergrund und so weiter ständig unterwegs gewesen und habe übrigens auch eine 900-seitige Akte zu Hause, in der sehr, sehr klar geworden oder sehr, sehr klargestellt wurde in allen Ermittlungen und so weiter, dass es niemanden gab, der auch nur ansatzweise irgendetwas gegen mich vorbringen konnte, das mich in diese Richtung gedrückt hätte.
Als die Vorwürfe gegen Marcel Bonat aufkamen, hat mein Kollege Matthias Gebauer ein kritisches Interview dazu mit ihm geführt. Im Jahr darauf erschien bei den Kollegen von Zeit Online eine Geschichte über Bonat mit dem Titel »Ein Freispruch, der nicht befreit«. Ich verlinke beide in den Shownotes, weil der Fall schon recht komplex ist und wir ihn hier nur kurz anreißen. Bonats Fall könnte man für Schnee von gestern halten. Ich finde aber, er weist auf einen wichtigen Punkt hin. Social Media ist nicht nur eine Bühne für Werbung. Wenn die Bundeswehr also jetzt intern darauf hofft, dass sie mit mehr eigenen Influencern auch mehr Rekruten bekommt, dann geht sie gleichzeitig ein Risiko ein.
Mein Fall ist natürlich ein Beleg dafür, welche Risiken so etwas mit sich bringt. Und da bedarf es vor allem zweier Dinge. Erstmal, ich muss eine massive Ausbildung dieser Corporate Multiplier veranlassen. Also ich muss sie deutlich über Gefahren und Risiken, die Social Media mit sich bringt, aufklären. Und in der Tat ist es auch so, dass seit 2019, als wir diese Social Media Guidelines veröffentlicht haben, erstmalig und seit die, dieser große Optimismus, den wir dann auch hatten und diese ganzen positiven Dinge, die wir gesehen haben, die sind im Laufe der Jahre und jeder erlebt das ja bei Social Media auch viel Resignation gewichen und auch gewisser Frustration, weil ja doch viele Accounts anonym teilweise unterwegs sind, die dort einfach nur Unsinn in die Welt hinausblasen und es auch kaum noch möglich ist, Desinformation zu unterscheiden von Informationen und jetzt mit Zunahme von KI, Cyberangriffen, Hybridität und so weiter, Deepfakes, wird es irgendwann ganz klar gar nicht mehr möglich sein, echte Informationen von Fake News zu unterscheiden. Ja, und diese Medienkompetenz muss ich natürlich auch Markenbotschafter mit auf den Weg geben, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen und damit sie auch, ich sag mal, Ausspähversuchen, Anbandelungsversuchen von vermeintlichen, ne, ich sag mal, bei jungen Soldaten, irgendwelchen Damen und so weiter, dass sie denen widerstehen und wissen müssen, dass es durchaus auch Spionagetätigkeit oder sowas sein kann.
Wenn all das nicht hilft, die Influencer, die beschleunigten Verfahren, die Prämien, sollte Deutschland dann doch wieder auf die Wehrpflicht zurückgreifen? Eine einfache Mehrheit im Bundestag könnte sie wieder aktivieren, theoretisch. Debatten darüber gibt es immer wieder, aber Boris Pistorius, der hat sie angeheizt, weil er immer wieder betont, die Aussetzung sei ein Fehler gewesen.
Aus meiner Sicht ist das schon so ein bisschen so ein politischer Stunt. Er möchte dieses Thema in die Öffentlichkeit tragen, was ich verstehen kann, weil er hat diese Personalnot. Meine Interpretation daraus ist immer, er redet über die Wehrpflicht und möchte eigentlich eine Wehrpflicht light zumindest möglich machen oder möchte ausloten, gibt es dafür einen Konsens, auch im Parlament.
Da wurde jetzt kurz vor Weihnachten bekannt, dass er das auch intern prüfen lässt im Ministerium. Ne? Welches Modell könnte da ein Vorbild sein?
Also so viel prüfen muss man da eigentlich nicht. Die Informationen liegen alle auf dem Tisch. Offen gesagt liegen auch Vorschläge schon bevor er Minister wurde, lagen die schon auf dem Tisch, was man machen könnte. Es wird natürlich besonders stark diskutiert, das sogenannte schwedische Modell. Er hat jetzt auch kürzlich, letzte Woche war sein Staatssekretär in Skandinavien, also in Schweden, Finnland und in Dänemark, glaube ich, und hat sich da sozusagen die verschiedenen Modelle mal angeguckt. Aber also jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, kennt die verschiedenen Modelle.
Mhm. Kannst du mal kurz erklären, was das schwedische Modell ausmacht und für ihn auch so attraktiv macht?
Das schwedische Modell ist, ich würde das immer mit einer Wehrpflicht light beschreiben, weil es im Kern eine Musterungspflicht ist. Das heißt, alle Leute, die aus der Schule kommen, werden gemustert. Allerdings auch nicht so wie in Deutschland, wie das in Deutschland war. Also nicht, die müssen nicht zum Kreiswehrersatzamt, zum Arzt, sondern die machen erstmal selber Angaben über ihre, also wie fit sie sind, für was sie sich interessieren. Das müssen sie einfach abgeben. Ein paar davon werden dann am Ende auch untersucht. Aber es ist eigentlich nur eine Heranführung an die Idee, willst du zur Armee gehen oder nicht? Weil dann aufgrund der Eingaben, was die da schicken, daraufhin werden dann einzelne Leute angesprochen und gefragt, möchtest du nicht genau auf diese oder jene Position zur Armee kommen? Und es ist in der Tat so, dass das gezeigt hat, dass alleine diese Pflicht zur Musterung und dass dann hinterher gezielt Leute angesprochen werden, dass man dadurch die Rekrutierungsrate erhöhen konnte.
Kurzes Statement dazu von Marcel Bonert in seiner Rolle als Interessenvertreter der Soldaten.
Wir sind als Deutscher Bundeswehrverband insgesamt noch skeptisch, da diese Debatte, ich glaube seit 2011, seit der Aussetzung der Wehrpflicht, immer wieder durch die Medien und politisch sozusagen platziert wird. Was uns aber fehlt, ist tatsächlich mal ein ganz konkretes Konzept und eine Ausgestaltung, wie man sich das sozusagen jetzt wirklich ganz konkret vorstellt. Und es ist ja nun mal so, dass eine allgemeine Dienstpflicht, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für Mann und Frau oder was auch immer da im Gespräch ist, dass es wirklich ein ganz, ganz hochkomplexes Unterfangen ist. Ja, nicht nur volkswirtschaftlich, auch organisatorisch, ausbildungstechnisch, finanziell. finanziell und so weiter für die Bundeswehr selbst. So, und es müsste entsprechend vorbereitet sein und wir würden uns gern äußern, wenn dann mal ein Konzept da ist.
Naja, da kommen wir schon zu den Problemen. Ne? Also eine Musterung, wie sie früher stattgefunden hat, das könnte die Bundeswehr nicht mehr leisten. Also man gibt so ungefähre Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Ich glaube, für das nächste Jahr werden ungefähr 700.000 Männer und Frauen 18. Und die müsstest du denn ja alle mustern. Dafür gibt's die Infrastruktur gar nicht mehr. Die Kreiswehrersatzämter sind alle geschlossen. Es ist überhaupt nicht vorstellbar, wie man da alle mustern soll. Also da müsste ja ein Arzt machen. Wie gesagt, in Schweden läuft das alles digital. Ne? Gibt es auch keine Kreiswehrersatzämter, sondern da haben wir einfach eine Plattform dafür geschaffen und die Leute melden das alles online an. Das müsste man halt neu aufstellen. Aber möglich wäre das. Eine entscheidende Frage, die ich jetzt einfach schon so mit beantwortet habe, ist natürlich zum Beispiel die Frage, würde das dann für Männer und für Frauen gelten? In Deutschland bisher gibt die Gesetzesgrundlage halt nur die Wehrpflicht für die Männer her.
Okay, das heißt, da müsste man nochmal eine sehr ausdifferenzierte Debatte auch führen, wobei ich gerade im vergangenen Jahr den Eindruck hatte, auch in den Koalitionsfraktionen besteht da nicht so eine richtige Bereitschaft zu.
Ich halte jede Art von Pflicht im Moment für eine Scheindiskussion, die natürlich, sag ich mal, aus politischen Gründen vorgebracht wird. Der Verteidigungsminister gefällt sich auch ganz gut in der Rolle des scheinbaren Tabubrechers. Wenn du jetzt wie ich dich schon relativ lange damit beschäftigst, das ist kein Tabu, sondern ob man die Wehrpflicht wieder einführen soll, ja oder nein, das war auch schon vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine, war das schon ein Thema. Wie gesagt, die Diskussion haben wir schon unter Ursula von der Leyen geführt danach. Und es waren eigentlich immer die gleichen Argumente, die dagegen sprachen. Einmal die rechtlichen Schwierigkeiten und dann eben die zweite Frage, wenn du irgendeine Art von Wehrpflicht machst, so viele Leute braucht die Bundeswehr eben doch nicht. Das ist, weil es dann eben schon wieder zu viele sind. Das ist natürlich eine Krux, hört sich irgendwie bekloppt fast an, weil du brauchst, wenn es richtig gut läuft, bräuchtest du eigentlich, sagen wir mal, nur ein paar tausend Leute mehr als im Moment, die sich für die Bundeswehr bewerben. Aber du brauchst nicht Hunderttausende mehr.
Pistorius hat ja gerade auch noch viele andere Sorgen, vor allem im Materialbereich und bei der Beschaffung, ne, von Ersatz für das, was man der Ukraine geschickt hat. Wie sehr, denkst du, wird er auch politisch daran gemessen, ob er dieses Personalproblem bei der Bundeswehr jetzt lösen kann?
Also das ist eine seiner ganz großen Baustellen, keine Frage. Ich würde ihn daran nicht so messen, weil die, sagen wir mal, die Stellschrauben für einen Minister in der Frage schon also sehr begrenzt sind. Ich würde ihn viel mehr daran messen, sozusagen kriegt er die Trendwende Material hin und natürlich kann er sich im Kabinett durchsetzen, um auch wirklich mehr Geld zu bekommen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr die ganz entscheidende Frage, wo man vielleicht so ein bisschen fast den Daumen senken oder heben kann am Ende über ihn auch als Minister. Kriegt er es hin, dass in der nächsten mittelfristigen Finanzplanung drinsteht, dass wirklich ab 2028 dann der Wehretat nach dem Auslaufen des Sondervermögens auch steigt. Das ist die große Klippe, glaube ich, vor der er steht.
Mir sind zwei Dinge klar geworden. Zum einen, wer der Bundeswehr eigentlich fehlt, nämlich spezialisierte Fachkräfte, die in der Regel nicht direkt aufs Schlachtfeld gehen. Panzergrenadier ist ein einzigartiger Job, aber IT-Fachmann bei der Bundeswehr ist vielleicht nicht so anders als in einem Privatunternehmen. Und in der freien Wirtschaft gibt es mehr Freiheiten. Außerdem habe ich festgestellt, dass eine Wehrpflicht weder eine einfache und schnelle noch eine besonders zielgenaue Maßnahme wäre. Auch wenn die Bundeswehr wieder mehr zur Verteidigungsarmee wird, von einer 500.000 Soldaten wie im Kalten Krieg müssen wir gerade nicht reden. Trotzdem hat sich durch den demografischen Wandel das Nachwuchsproblem verschärft. Deshalb ein kleiner Debattenanstoß zum Schluss. Sollte die Bundeswehr mehr Möglichkeiten bekommen, an Schulen zu gehen und dort um Nachwuchs zu werben? Das steht nämlich auch im Papier der Taskforce. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Alle jungen Erwachsenen melden sich bitte sofort unter stimmenfang@spiegel.de mit ihrer Meinung zu einer Wehrpflicht. Außerdem freuen wir uns über einige Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und über allgemeines Feedback zur Folge. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser für die Abnahme dieser Folge. Außerdem vielen Dank an Hanna Weber für den Support und an Philipp Wackler für die Mischung. Die reaktivierte Pflichtmusik dieser Folge kommt von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.